Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich denke, jeder von uns kennt das Gefühl, nicht richtig ausgerüstet oder nicht richtig vorbereitet zu sein. Schüler und Studenten kennen das, denke ich, oder ich hoffe zumindest, dass ich nicht der Einzige bin, in der Klausur zu sitzen, die Aufgaben anzusehen und zu denken, wow, das habe ich wirklich noch nie gesehen. Und vielleicht kennst du es, du willst vielleicht wandern gehen und schon nach den ersten Metern fällt dir auf, du hast wirklich sehr unpassende Schuhe angezogen. Die ersten Blasen machen sich schon bemerkbar und zu allem Überfluss fängt es jetzt auch noch an zu regnen und deinen Regenschirm hast du auch nicht dabei. Das sind Situationen, in denen wir uns ärgern, aber über die wir relativ schnell hinwegkommen. Aber vielleicht kennst du dieses Gefühl auch generell in deinem Leben. Du hast das Gefühl, nicht richtig ausgerüstet, nicht richtig vorbereitet zu sein für die Situation, in der du gerade stehst. Für die Aufgaben, die du zu bewältigen hast, für den Dienst, den du machst oder einfach für das, was richtig wäre zu tun. Ja, du weißt, Gott möchte von mir zum Beispiel jemanden zu vergeben, aber du hast das Gefühl, dass du das nicht schaffst. Du fühlst dich nicht fähig dazu. Auch im Leben als Christ kann es vorkommen, dass wir an Aufgaben verzweifeln, dass wir uns machtlos und kraftlos fühlen. Und ich habe die Predigt heute überschrieben mit vom Gott des Friedens ausgerüstet. Ja, diese Predigt soll uns ermutigen, indem wir auf unseren großen Gott schauen, der in uns am Werk ist. Und wir wollen uns dazu mit zwei Versen aus dem Hebräerbrief beschäftigen. Und zwar befinden wir uns ganz am Ende des Hebräerbriefs in Kapitel 13 in den Versen 20 und 21. Und wenn wir uns jetzt mit Versen aus dem Hebräerbrief beschäftigen, sollten wir uns zumindest mal kurz darüber Gedanken machen, was das für ein Brief ist. Der Hebräerbrief ist an ehemalige Juden geschrieben, die Christen geworden waren, die aber jetzt im Begriff waren, angesichts des Drucks und der Anfeindung wieder zurück in alte Religiosität zu fallen. Und so schreibt der Verfasser, der sich uns nicht vorstellt, diesen Brief. Ja, viele gehen davon aus, dass es Paulus war und auch ich denke, dass Paulus diesen Brief geschrieben hat. Und in diesem Brief gibt es sehr viele Aufgriffe und sehr viele Hinweise aus dem Alten Testament und aus der israelitischen Geschichte, wo der Schreiber die Größe und die Herrlichkeit von Jesus aufzeigt. Ja, er spricht von dem neuen Bund, den wir in Jesus haben, dazu werden wir auch gleich kurz kommen, und stellt diesen neuen Bund in Bezug zu dem alten Bund, aus dem sie kommen und in den sie versucht sind, wieder zurückzukehren. Es ist ein sehr interessanter und sehr ermutigender Brief und ich kann nur jedem empfehlen, diesen Brief intensiv zu lesen und Jesus darin zu entdecken. Und bevor wir jetzt die Verse aus Kapitel 13, 20 und 21 lesen, möchte ich die Verse kurz in den näheren Kontext einordnen. Ja, die Verse sind ein Gebet des Schreibers für die Empfänger des Briefes. Nachdem er in den Versen 18 und 19 die Empfänger dazu aufgefordert hatte, für ihn zu beten, betet er nun für sie. Und wir sehen hier das Hauptanliegen, sein Wunsch für die Empfänger. Und nach unseren Versen kommen dann noch die Ermahnung, die Worte des Briefes anzunehmen und dann abschließende Grüße. Lass uns mal den Text lesen, Hebräer Kapitel 13, die Verse 20 und 21. Der Gott des Friedens aber, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe durch das Blut eines ewigen Bundes, er rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und das ist ein recht verschachtelter Text, den wir uns jetzt genauer anschauen wollen und den wir etwas entfalten möchten. Und für mich sind diese Verse wirklich sehr ermutigend und ich hoffe, dass diese Predigt dazu beiträgt, dass dir Gott zum ersten Mal oder wieder neu köstlich wird und du ermutigst aus diesem Gottesdienst gehst. Diese zwei Verse kann man gut ja unterteilen, einmal den Vers 20 und dann den Vers 21. Ja, der Vers 20 beschreibt unseren großartigen Gott und in Vers 21 findet sich dann der Wunsch oder das Anliegen des Hebräerbriefschreibers. Und so habe ich auch meine Predigt gegliedert. Wir werden uns zuerst mit unserem großen Gott, mit dem Gott des Friedens beschäftigen und dann mit dem Anliegen, dass dieser Gott des Friedens sie ausrüste. Und der Schreiber packt hier viel Inhalt in einen Satz. Das wollen wir uns mal genauer anschauen. Zunächst beginnt er damit, Gott zu beschreiben. Ja, und er sagt, der Gott des Friedens aber. Der Hebräerbriefschreiber bezeichnet Gott als den Gott des Friedens. Nun, was ist Frieden überhaupt? Peter ist schon ein bisschen darauf eingegangen in der Einleitung. Frieden ist mehr als Abwesenheit von Unfrieden. Es ist ein völliges Wohlbefinden im Herzen aufgrund einer intakten Beziehung. Ja, das hebräische Wort für Frieden, dieses Shalom, bedeutet eben Friede im Sinne von Heilsein oder Ganzsein. Es ist eine völlige Zufriedenheit. Und jemand sagt einmal, Frieden ist nicht die Abwesenheit von Problemen, sondern die Anwesenheit von Jesus. Ja, wenn der Schreiber hier an Gott denkt, dann denkt er an Frieden. Denn Gott hat Frieden mit uns Menschen gemacht. Ja, wir Menschen waren in Unfrieden mit Gott. Wir waren seine Feinde, weil wir uns gegen Gott aufgelehnt haben, weil wir sündige und unperfekte Menschen sind. Wir sind als Rebellen Gott gegenüber geboren. In 1. Mose 8, Vers 21 sagt Gott, dass das Trachten unseres Herzens böse ist von unserer Jugend an. Und durch unsere Sünde war eine Beziehung mit dem perfekten Gott nicht möglich. Ja, die Bibel sagt, der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber Gott, der uns unendlich liebt und Gemeinschaft mit uns haben möchte, hat Frieden mit uns möglich gemacht, indem er selbst in Jesus auf diese Erde kam, um am Kreuz für unsere Schuld zu sterben. Er hat Gottes Zorn, der uns treffen müsste, weil wir es verdient haben, auf sich genommen. Er ist stellvertretend für uns gestorben. Jesus gab sein Leben, damit wir in Beziehung mit Gott sein können. Und wir lesen hier auch, dass der Gott des Friedens Jesus aus den Toten heraufgeführt hat. Ja, Jesus lebt. Gott hat ihn aus den Toten auferweckt. Und das ist ein Zeichen dafür, dass der Gott des Friedens das Opfer angenommen hat und wir nun versöhnt mit ihm leben können. Durch Jesu Tod ist der Friede gesichert. Und die Auferstehung ist sozusagen der Beweis davon. In Jesaja 53, Vers 5 heißt es, doch er, damit ist Jesus gemeint, wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Der Friede hatte einen unfassbar großen Preis. Und echter Friede kann nur in der Versöhnung mit unserem Schöpfer gefunden werden. In der Einleitung hatte Peter schon ein bisschen erwähnt, dass wir uns nach Frieden suchen, uns nach Frieden sehnen, dass wir Frieden suchen. Ja, in der Welt haben wir Krieg, wir haben Streit, wir haben Stress, wir haben eben Unfrieden von außen, aber auch in unserem Herzen sieht es so aus. Wir suchen wahren Frieden. Und wir Menschen suchen den Frieden und unsere Erfüllung in verschiedenen Sachen, in Sport, in Anerkennung, in Drogen vielleicht. Aber der wahre Friede, nach dem unser Herz sucht, ist nicht in solchen Dingen zu finden. Ja, der wahre Friede, diesen wahren Frieden kann nur der Gott des Friedens, unser Schöpfer, geben, weil wir eben für eine Beziehung mit ihm geschaffen sind. Ja, wahren Frieden finden wir, wenn Jesus in uns lebt. Wenn die Beziehung mit unserem Schöpfer geheilt, wenn wir versöhnt sind. Und das dürfen wir als Gläubige erfahren. Ja, davon können wir erzählen, von diesem Frieden, der in unserem Herzen ist. Wir bekommen diesen Frieden, wenn wir eingestehen, dass wir Sünder sind und ernsthaft um Vergebung bitten. Und dann sind unsere Sünden vergeben und Gott macht uns nicht nur zu versöhnten Freunden, oder zu einfach Parteien, die eine diplomatische Friedensbeziehung miteinander führen, sondern er macht uns zu seinen geliebten Kindern. Der Gott des Friedens lebt dann durch den Heiligen Geist in uns. Und als seine geliebten Kinder dürfen wir auch wissen, dass Gott immer in Kontrolle ist. Ja. Und so können wir auch in Herausforderungen den Frieden Gottes, der allen Verstand übersteigt, wie es in Philipper 4 heißt, haben, wenn wir uns auf den Gott des Friedens verlassen und ihm unsere Sorgen abgeben. Gott stillt nicht immer den Sturm um uns herum, aber er möchte immer den Sturm in uns stillen. Und Jesus sagt auch in Johannes 14, Vers 27 zu seinen Jüngern, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Gott gibt übernatürlichen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und was die Welt uns nicht geben kann, das kann sie uns auch nicht nehmen. Ja, diesen Frieden kann uns keiner und auch keine Umstände nehmen. Und dieser Gott des Friedens hat nun also unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt, wie es hier heißt. Jesus ist unser Herr. Ja, er ist unser König, der König aller Könige. Und für uns, die wir seine Kinder sind, ist er der Herr, der uns errettet, der für uns ist, der uns liebt und dem wir aus Liebe gehorchen, dienen und mit unserem Leben ehren. Für die anderen ist er der Herr, der sie richten wird. Ja, es gibt nur diese zwei Optionen. Entweder wir sind versöhnt mit Gott, mit unserem Herrn, oder wir sind es nicht. Und der Zorn Gottes ist noch auf uns. Jesus selbst sagt das in Johannes 3 mit so klaren Worten. Ich lese den Vers 16 und den Vers 18. Da heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Jesus bietet uns ewiges Leben. Jesus bietet uns Versöhnung an, aber wir müssen uns entscheiden. Jedenfalls ist Jesus der Herr, der Herrscher über alles. Und, wie es hier weiter heißt, er ist auch der große Hirte der Schafe. Er ist nicht nur groß, sondern auch großartig. Ja? Und wir als seine Kinder sind seine Schafe. Und da wir die Tendenz haben, in die Irre zu laufen und irgendwie eigene Wege zu gehen, die nicht gut für uns sind, brauchen wir einen Hirten, der uns führt. Und dieser Hirte ist Jesus. Er ist der gute Hirte, der sein Leben für die Schafe lässt und keins seiner Schafe verliert, wie es in Johannes 10 selber sagt. Er läuft hinter dem einen verlorenen Schaf her, um es zu suchen und zu retten. Ja, er hat uns gefunden, wo wir waren, und hat uns in die Familie Gottes, in seine Herde gebracht. Und er ist der beste Hirte, den wir uns vorstellen können. In Hesekiel 34 sehen wir eine Beschreibung, wie Gott uns als Hirte führt. Und da lesen wir davon, dass er uns weidet, dass er Schwache stärkt, Kranke heilt, Verwundete verbindet, Verscheuchte zurückholt, Verlorene sucht und vor Feinden schützt. Und viele von euch kennen auch den Psalm 23 auswendig, in dem es so eindrücklich beschrieben wird, wie der gute Hirte ist, wie er uns auch durch das Tal des Todes führt. Ja, wir gehen nie ohne ihn. Und dieser große Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Er stirbt als Lamm für uns. Ja, er musste sterben, damit Frieden möglich ist. Und mit seinem Blut hat er uns erlöst. Und von diesem Blut lesen wir auch hier in Vers 20. Ja, es ist das Blut eines ewigen Bundes. Mit seinem Sterben hat Jesus den neuen Bund besiegelt. Ja, diesen Bund feiern wir beim Abendmahl. Ja, wenn wir den Wein trinken und an den Bund gedenken, Jesu Blut, den er in seinem Blut für uns gebracht hat, dadurch, dass er sein Blut für uns vergossen hat. Es ist ein Bund der Vergebung, ein Bund des Friedens mit uns. Und durch die Bekehrung treten wir in diesen Bund mit ihm ein. Und diesen Bund kann nichts erschüttern. Es ist ein ewiger Bund, der niemals aufhören wird. Ja, und durch diesen Bund haben wir eine unerschütterliche Hoffnung. Während der alte Bund zwischen Gott und Israel an Bedingungen, an Gehorsam geknüpft war und auf das Gesetz basierte, das Gott Mose gegeben hat, basiert der neue Bund nun auf Gnade und Glauben. Und diesen Bund hat der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 8 und Kapitel 10 des Hebräerbriefs schon beschrieben. Und in Hebräer 10, in Versen 14 und bis 18 steht: Denn mit diesem einem Opfer hat er alle, die sich von ihm heiligen lassen, völlig und für immer von ihrer Schuld befreit. Das bestätigt uns auch der Heilige Geist. In der Schrift heißt es nämlich zunächst: Der zukünftige Bund, den ich mit ihnen schließen werde, wird so aussehen. Ich werde, sagt der Herr, meine Gesetze in ihren Herzen legen und werde sie in ihr Innerstes schreiben. Und dann heißt es weiter: Ich werde nie mehr an ihre Sünden und an ihren Ungehorsam gegenüber meinen Geboten denken. Wo aber die Sünden vergeben sind, ist kein weiteres Opfer mehr dafür nötig. Was für ein großartiger Bund, den Jesus durch sein Blut schließt. Ja, Jesu Blut reinigt uns von aller Sünde. Der alte Bund erforderte wiederholte Opfer für die Sünde, während der neue Bund durch das einzige Opfer von Jesus ewige Vergebung bietet. Und diese alten Opfer des alten Bundes waren eine Vorschau oder ein Symbol auf das endgültige Opfer Jesu. Und es würde sich lohnen, sich noch mehr mit diesem Bund auseinanderzusetzen, aber aus Zeitgründen werden wir jetzt weitergehen. Dieses Ganze, was wir jetzt gerade gesehen haben, malt der Schreiber den Empfängern des Briefes zum Ende des Briefes nochmal vor Augen. Ja, das ist also euer großartiger Gott. Das ist unser großartiger Gott. Und er ist es, von dem David im Psalm 27, Vers 4 sagt: Ich will bleiben im Haus meines Gottes immer da, zu sehen die Lieblichkeit des Herrn. Ja, er will Gemeinschaft mit diesem Gott haben, weil er ein so unfassbar großer und guter Gott ist. Er ist der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus aus den Toten heraufgeführt hat, den großen Hirten der Schafe, durch das Blut eines ewigen Bundes. Und jetzt kommt der Schreiber zum Anliegen, zum Wunsch. Und dann heißt es hier in Vers 21, er, also dieser große Gott des Friedens, rüste euch völlig aus zu jedem guten Werk, damit ihr seinen Willen tut, indem er in euch das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist, durch Jesus Christus. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Dieser großartige Gott soll die Hebräer ausrüsten zu jedem guten Werk. Das ist das Anliegen des Schreibers. Und er hatte ihnen in den vorherigen Versen einige Dinge genannt, die sie tun sollten. Aber er wusste, von sich aus können sie keine Werke vollbringen, die Gott gefallen. Ja, weil sie durch und durch unperfekte Menschen sind. Wir alle sind durch und durch unperfekte Menschen. Wir alle brauchen die Zurüstung von Gott. Und deshalb betet er dafür, dass Gott in ihnen wirkt. Gott sorgt nicht nur für unsere Erlösung, sondern auch dafür, dass wir hier auf Erden für seine Ehre leben. Gott rüstet uns aus. Er macht Zerbrochenes wieder ganz, sodass es dem eigentlichen Ziel dienen kann. Das Wort für Ausrüsten bedeutet nämlich Ausrüsten durch Anpassen, Formen, Ausbessern, Wiederherstellen oder Vorbereiten. Es ist ein Wort, das vielfältig benutzt wurde. Ja, zum Beispiel, wenn man davon spricht, dass gebrochene Knochen wieder gerichtet werden oder ein kaputtes Netz geflickt wird oder eben Soldaten zur Schlacht ausgerüstet werden. Es ist ein Ausbessern oder Vorbereiten, um einem Ziel zu dienen. Und Gott arbeitet an uns, ja, die wir durch die Sünde zerbrochene Menschen sind, sodass wir immer mehr vollkommen werden, sodass wir immer mehr seinem Bild ähnlich werden, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Ja, das ist das Ziel. Die Bibel nennt das auch Heiligung. Gott rüstet uns zu jedem guten Werk aus, indem wir ihm immer ähnlicher werden. Ja. Und jetzt kann ich die falschen Verhaltensweisen Stück für Stück ablegen. Ich kann meine falschen Denkmuster durchbrechen. Gott ist der Töpfer und wir sind der Ton, den er formt. Und dieses Formen ist nicht immer angenehm. Ja, manchmal muss er unsere Kanten abbrechen, um uns in sein Bild zu gestalten, um uns richtig zu formen. Das Erneuern unseres Denkens kann schmerzhaft sein. Ja, es bedeutet, dass wir uns ändern müssen, dass wir unsere falschen Wege eingestehen müssen, dass wir umkehren müssen. Wir müssen bereit sein, uns verändern zu lassen. Doch es ist heilsam, von ihm korrigiert zu werden. Ja, denn dann laufen wir nicht mehr in die falsche Richtung, sondern auf dem Weg Gottes, der Segen bringt. Jesus möchte an unserem Herzen arbeiten und uns in sein Bild verändern und ganz machen. Und dabei sind wir niemals zu kaputt, dass Gott uns nicht wieder reparieren könnte, auch wenn du das vielleicht denkst. Und wir sind auch niemals zu wenig kaputt, dass Gott uns nicht reparieren müsste. Ja. Gebe Gott dein Leben und staune, wie er in dir wirkt und wie er dich gebrauchen kann zu seiner Ehre. Und wenn Gott uns jetzt ausrüstet und in uns wirkt, dann könnte ja die Frage aufkommen, ob wir jetzt gar nichts mehr tun müssen. Aber dem ist nicht so. Ja, Gott möchte nämlich mit uns zusammenarbeiten. Wir sind nicht tatenlos, sondern wir müssen ihn in uns wirken lassen, denn wir können uns seinem Wirken auch entgegenstellen, was nicht gut für uns ist. Dazu kommen wir gleich noch ein bisschen. Und wir müssen natürlich diese guten Werke tun, für die Gott uns ausrüstet, ja, für seinen Willen leben. Gott gibt uns alles, was wir brauchen, um gute Werke zu tun, indem er in uns das wirkt, was vor ihm wohlgefällig ist. Aber wir können natürlich nicht auf der Couch liegen bleiben und warten, dass gute Werke aus uns herauskommen, während wir liegen. Ja, Gott gibt uns die Kraft und Befähigung dazu. Aufstehen und tun müssen wir trotzdem. In Epheser 2, Vers 10 beschreibt Paulus das so: Gott hat uns zu guten Werken geschaffen, die er zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Nun, wie sieht aber jetzt dieses Ausrüsten konkret aus? Ja, wie wirkt Gott in uns? Und die Grundlage dafür ist, dass Gott durch den Heiligen Geist in uns lebt. Ja, seit unserer Errettung lebt der Heilige Geist in uns und er möchte uns verändern. Immer wieder im Neuen Testament werden wir dazu aufgefordert, dass wir im Geist leben sollen oder dass wir voll vom Heiligen Geist werden sollen. In Galater 5, Vers 16 und 25 zum Beispiel lesen wir davon, dass wir im Geist leben sollen und dann werden wir nicht die Frucht des Fleisches tun, also sündigen, sondern dann werden wir die Frucht des Geistes hervorbringen, welche ist Liebe, Freude, Friede und so weiter. Im Geist zu leben bedeutet, dem Geist Gottes Raum zu geben, in uns zu wirken. Ja, voll vom Heiligen Geist zu sein bedeutet nicht, mehr von ihm zu bekommen, ja, denn er lebt seit unserer Bekehrung vollständig in uns, sondern es bedeutet im Grunde, dass er mehr von uns bekommt. Und dabei können wir unser Leben wie ein Haus vorstellen mit vielen Zimmern. Da gibt es für jeden Bereich unseres Lebens einen Raum. Für unseren Beruf, für unsere Freunde, für unsere Familie, für unser Geld, für unser Hobby und für jeden anderen Bereich in unserem Leben. Und Gott möchte jedes dieser Zimmer renovieren. Er möchte diese Zimmer so gestalten, dass es ihn ehrt. Er möchte, dass wir ihm unsere Zimmertür öffnen, damit er anfangen kann, darin zu wirken, darin zu renovieren, diesen Raum zu gestalten. Und die Frage ist, sind wir bereit, jeden Bereich unseres Lebens Gott abzugeben, zu sagen, bestimme du, ja, verändere du mich. Und der Heilige Geist wirkt dann in uns. In Johannes 14 und 16 beschreibt Jesus das Wirken des Heiligen Geistes und er sagt, dass er lehrt, erinnert, überführt und in die Wahrheit leitet. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir auch, dass wir durch den Heiligen Geist Kraft bekommen und Zeugen Gottes sein werden. Und er kann auch, wie zu Philippus in Apostelgeschichte 8, mit einer hörbaren Stimme reden. Ja, dieser Heilige Geist hilft uns, Jesus immer ähnlicher zu werden. Er sagt mir, was Recht und Unrecht ist, und er gibt mir die Kraft, gegen Sünde anzukämpfen. Und Gott arbeitet durch verschiedene Werkzeuge an uns. Ja, und diese Werkzeuge wollen wir uns kurz angucken. Zum Beispiel wirkt der Heilige Geist in uns durch die Bibel. Ja, in 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 heißt es, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Der Heilige Geist wirkt durch das Wort Gottes in uns. Er rüstet uns dadurch ja, zu jedem guten Werk aus, wie es hier heißt. Und das tut er, indem er durch das Wort Gottes belehrt, überführt, zurechtweist und erzieht. Es ist also notwendig, dass wir das Wort Gottes, das vom Geist Gottes eingegeben ist, studieren. Dass wir daran forschen, um immer mehr in Gottes Bild verändert zu werden. Ja, das Wort Gottes ist wie ein Spiegel, durch das wir verändert werden. Je mehr wir in diesen Spiegel schauen, desto mehr erkennen wir und desto mehr werden wir in sein Ebenbild verändert. In 2. Korinther 3, in Vers 18, wird es so eindeutig oder ja, wird das so gut beschrieben. Da heißt es, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Wenn wir also Jesu Herrlichkeit in seinem Wort anschauen, verändert uns der Heilige Geist in sein Bild. Eine weitere Sache ist das Gebet. Ja, auch durch das Gebet bekommen wir Zurüstung. Zum Beispiel sagt Gott uns in Jakobus 1, dass wir ihn um Weisheit bitten sollen und er uns diese dann geben wird. Ja, dort heißt es, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Gott möchte, dass wir ihn bitten um Kraft und um Weisheit und er möchte uns das geben. Ja, wir kommen als geliebte Kinder vor unserem Vater, der uns beschenken möchte. Wir dürfen ihm im Gebet bitten um Kraft und um Weisheit. Und er wird es uns geben. Ein weiterer Punkt ist die Gemeinschaft mit Gläubigen. Die Gemeinschaft mit Gläubigen ist wichtig, um uns gegenseitig ja, zu ermahnen und zu ermutigen zu guten Werken. In Hebräer 10 fordert der Schreiber sie auf, in der Gemeinschaft zu bleiben und sich gegenseitig zu guten Werken anzuspornen. Ja? Wir alle haben Kämpfe, wir alle sind nicht perfekt, wir sind eben errettete Sünder. Und Gott hat uns in eine Gemeinde gefügt und hier dürfen wir miteinander in dem Bild Gottes wachsen. Und ein vierter Punkt sind auch die Umstände, die Gott uns schickt, durch die er in unserem Leben wirkt. Ja, er wirkt durch verschiedene Umstände, manchmal auch durch Leid in uns. Und durch diese Umstände führt er uns, durch das Tal des Todes und er lässt uns in diesen Situationen erkennen, wie er ist. Und er zeigt uns auch oft, wer wir sind und wo wir vielleicht Korrektur benötigen. Also das sind Punkte, durch die Gott ja in unserem Leben wirkt. Und Gott wirkt ja auf vielfältige Weise, um uns fähig zu machen, gute Werke zu tun. Und dabei ist der Schlüssel die Gemeinschaft mit ihm. Ja? Gott möchte in einer Beziehung mit dir leben und dich durch die Beziehung ausrüsten, dir immer wieder neue Kraft geben und dich verändern. Ja, durch das Gebet und das Bibellesen. Und wenn wir nicht in der Gemeinschaft mit Gott leben, wird er uns nicht in sein Bild verändern können. Wie wichtig die Gemeinschaft mit Jesus ist, um gute Werke zu tun, sagt Jesus selbst in Johannes 15. Da benutzt er das Beispiel von dem Weinstock und den Reben. Und er sagt, ich bin der wahre Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn ihr nun in mir bleibt und ich in euch, könnt ihr viel Frucht bringen. Ohne mich aber könnt ihr nichts tun. Leider versuchen wir ja oft, aus uns heraus zu arbeiten, oder? Wir beziehen ihn nicht mit ein und leben vielleicht schon lange nicht mehr in der intimen Beziehung mit ihm. Und wir kommen dann an einen Punkt, wo es schwer wird, wo wir auf Trocknen laufen, wo wir merken, wir schaffen das nicht. Und in diesen Situationen dürfen wir wissen, wir haben einen unfassbar großartigen Gott. Wir haben uns das eben angeschaut, ja, wer unser Gott ist. Und dieser Gott ist gnädig, geduldig und treu. Wir dürfen zu ihm zurücklaufen und lernen, aus der Beziehung zu ihm zu leben. Der Schlüssel ist also intime Beziehung mit Gott. Und weil ich das Gefühl habe, dass viele damit eher ja, Krampf verbinden als Freude, möchte ich da noch ein bisschen genauer drauf eingehen. Das Leben in der intimen Beziehung mit Gott ist etwas Wunderschönes. Ja, wir sind Kinder dieses großartigen Gottes. Wir sind Kinder des Gottes des Friedens. Wir sind Schafe des guten Hirten. Wir sind Teilhaber des neuen Bundes. Und wir dürfen aus der Gemeinschaft mit ihm, aus der Abhängigkeit von ihm leben. Und wenn wir in der Beziehung mit ihm leben, wenn wir mit ihm Zeit verbringen, werden wir ihn immer mehr genießen. Wir werden ihn mehr und mehr lieben und immer mehr ja, in sein Ebenbild verändert werden. In seiner Gemeinschaft bekommen wir Kraft und Befähigung und können so leben, wie er es von uns möchte. Und wir wollen auch so leben, wie er es von uns möchte. Und falls du diese Freude in der Gemeinschaft mit Jesus nicht kennst, möchte ich dich herausfordern, die Gemeinschaft mit ihm von Herzen zu suchen. Und du wirst diese Freude erleben. Wenn du nicht stille Zeit machst, weil man das eben macht, sondern weil du Zeit mit Jesus, deinem Retter, haben möchtest, der dich liebt und dich beschenken möchte, wird es dich ja erfreuen. Du wirst es genießen. Und leider sind wir Menschen dazu versucht, ja, diese Gemeinschaft zu vernachlässigen. Selbst wenn wir davon wissen, ja, wie gut es uns tut. Denn der Teufel weiß ganz genau, was wir in der Gemeinschaft mit Jesus haben. Und er möchte uns davon abbringen. Er setzt alles daran, dass wir nicht beten, dass wir zu beschäftigt sind, Gottes Wort zu lesen, dass wir nicht in der intimen Liebesbeziehung mit Gott leben. Und durch Social Media und anderen Sachen, die uns so leicht ablenken, versucht er, unseren Fokus auf diese Welt zu lenken und uns ja davon abzulenken, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Aber wir dürfen immer wieder zurückkommen. Ja. Wir haben einen Gott, der auf uns wartet und gerne Gemeinschaft mit uns haben möchte. Und außerdem, das vergessen wir, glaube ich, auch sehr häufig, ist es gut für uns, Jesus ähnlich zu sein. Oft denken wir vielleicht, wenn wir in der Heiligung wachsen, wenn wir Jesus ähnlich werden, wird unser Leben langweilig. Ja, ich will lieber meine eigenen Wünsche erfüllen, ich will das tun, was ich will. Aber ich glaube nicht, dass jemand, der die Evangelien liest, auf die Idee kommen würde zu sagen, dass Jesu Leben langweilig war. Und ich glaube auch, und davon bin ich fest überzeugt, das beste Leben, das wir führen können, ist Jesus so ähnlich zu sein, wie es geht. Denn wenn wir Jesus immer ähnlicher werden, werden wir auch den Frieden haben, den er hatte. Wir werden die Freude haben, die er hatte. Ja, nur bei ihm gibt es wahre Freude, wahre Erfüllung und wahren Frieden. Ein Beispiel dafür, dass die Gemeinschaft mit Jesus uns verändert, ist Zachäus. Ja, viele von uns kennen die Geschichte, wo Jesus Zachäus vom Baum runterholt und sagt, heute will ich bei dir zu Gast sein. Und Zachäus läuft nach Hause, ja, Jesus kommt hinterher, ist bei ihm zu Gast. Und durch die Gemeinschaft kommt Zachäus zu dem Entschluss, Jesus nachzufolgen und den Leuten, die er betrogen hat, nicht nur das abzugeben, was er ihnen weggenommen hat, sondern noch viel mehr dazu zu geben. Der selbstsüchtige Zachäus wird zum selbstlosen Nachfolger Jesu durch die Gemeinschaft mit Jesus. Das ist die Kraft der Gemeinschaft mit Gott. Und das bedeutet nicht, dass es bei uns immer genauso schnell geht wie bei Zachäus, aber Gott möchte mit uns einen Prozess der Veränderung gehen durch die Gemeinschaft mit ihm. Die Gemeinschaft mit Jesus ist so befriedigend, dass wir ja nichts anderes mehr suchen, dass wir unsere Sehnsüchte, unsere Abhängigkeiten loslassen können. Und sie macht uns fähig, andere zu lieben und zu beschenken. Es macht uns fähig, gute Werke zu tun. In der Gemeinschaft mit Jesus wächst seine Gesinnung, sein Wesen und sein Charakter in uns. Und wenn wir uns das jetzt alles ja vor Augen halten, diesen großartigen Gott, der in uns am Werk ist, dann ist ganz klar, und damit schließt der Hebräerbriefschreiber hier auch ab, ihm gebührt alle Ehre, für immer und ewig. Die guten Taten, die wir tun, kommen nicht aus uns, die Rettung kommt sowieso nicht aus uns, alles kommt von ihm und ihm sei alle Ehre. Ich glaube, der Text sollte die Hebräer damals und auch uns heute dazu ermutigen, auf diesen großartigen Gott des Friedens zu schauen, der in uns Menschen wirken möchte, damit wir gute Werke tun, die ihn verherrlichen. Dieser Text sollte uns in die Anbetung Gottes führen, weil wir so einen großen Gott haben und in uns den Wunsch wecken, ihm zur Ehre zu leben. Nicht aus unserer Kraft heraus, sondern ausgerüstet von ihm. Ich glaube, wenn wir das wirklich verstehen, wird unser Leistungsdenken verschwinden. Ja, wir tun gute Werke aus Liebe zu ihm und aus seiner Kraft. Nicht ich muss, sondern Christus tut durch mich. Und Paulus sagt das, ja, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Und in 2. Korinther spricht er davon, dass die Tüchtigkeit von Gott kommt. Und so möchte ich abschließen mit 1. Thessalonicher 5, den Versen 23 und 24. Gott selbst, der Gott des Friedens, helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib, damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Der, der euch beruft, ist treu. Er wird euch ans Ziel bringen. Möge der Gott des Friedens uns zu jedem guten Werk ausrüsten, zu seiner Ehre. Amen.